Ja, ich komme zu euch gestern und auch heute von der Bibelschule Brake. Viele von euch kennen ja die Bibelschule, einige waren schon da gewesen und viele von euch habe ich eben auch dort kennengelernt. Für diejenigen, die damit nichts anzufangen wissen, die können natürlich gerne bei mir nachfragen. Es müssten aber draußen auch so ein paar Rundbriefe von der Bibelschule liegen, die könnt ihr gerne mitnehmen und darin etwas lesen, was uns so beschäftigt, was wir denn an der Bibelschule so machen. Darüber hinaus habe ich auch auf dem Büchertisch ein paar der Bücher ausgelegt, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Da findet ihr unter anderem ein Buch über die Weihnachtsbräuche, also woher das kommt und was das bedeutet und was wir auch alles darin sehen können, was uns durchaus eine Hilfe sein kann, so vor Weihnachten diese Sachen zu interpretieren. Dann findet ihr auch ein Büchlein über Schöpfung und Evolution, über chinesische Heilmethoden, eines über das Sakrileg, den Bestsellerroman von Dan Brown und seiner ganzen Geschichte, dass die Bibel eigentlich verfälscht sei und Jesus gar nicht der Sohn Gottes ist und solche Sachen, was viele Leute im Kopf haben. Da versuche ich einige Sachen drüber zu schreiben. Und auch ein neues Buch über neue Bibelübersetzungen, insbesondere die Volksbibel oder die Bibelübersetzung in gerechter Sprache. Und auch der Juniorchef heißt noch ein anderes. Da setze ich mich ein bisschen mit auseinander, darzustellen, was wollen die Leute eigentlich, wie beurteilen wir das, wie gehen wir damit um. Auch dazu findet ihr dann am Büchertisch noch etwas. Nun möchte ich gerne zu einem Bibeltext kommen, euch einladen, den mit mir aufzuschlagen, und zwar aus dem ersten Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher Brief ab Vers, Kapitel 2 ab Vers 13. Ich lese das zuerst einmal vor und werde nachher dazu ein paar Gedanken weiter sagen, die uns hoffentlich dabei helfen, diesen Text besser verstehen zu können, besser zu sehen, was dir uns heute Morgen sagen will. Ich lese vor 1. Thessalonicher 2 ab Vers 13 bis Ende des Kapitels. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie allezeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn Gottes über sie gekommen bis zum Ende. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollen wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Soweit der Bibeltext. Ich möchte heute Morgen drei Aspekte insbesondere dabei herausgreifen. Und der erste Aspekt ist, lies das Wort Gottes, so würde ich sagen. Lies die Bibel als eine erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist, suche dir Vorbilder. Und die dritte Herausforderung ist, suche Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich glaube, das sind die drei Hauptpunkte, die Paulus in diesen Versen in dem ersten Thessalonicher Brief im Auge hat. Also das erste, da schreibt er, darum danken wir Gott unablässig. Warum? Das schreibt er am Anfang dieses Kapitels, weil die Thessalonicher zum Glauben gekommen sind, weil Gott ihr Leben verändert hat, weil sie ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Und das beobachtet der Paulus, der ja mit bei der Gründung der Gemeinde dabei gewesen war. Und jetzt sagt er, darum danken wir Gott unablässig. Also hier sicherlich auch eine Herausforderung, dass wir bei uns, in unserer Gemeinde und auch mit anderen Christen, mit denen wir zu tun haben, das Wirken Gottes erkennen können und Gott dafür dankbar sind. Also nicht nur den Blick auf die Probleme, die sicherlich da sein können, sondern auch auf das, was Gott positiv wirkt. Aber er dankt nicht nur allgemein dafür, dass sie sich Gott geöffnet haben, sondern er dankt insbesondere, dass sie das Wort Gottes als Wort Gottes aufgenommen haben, so sagt er. Er sagt, ja, das ist es ja auch. Also ihr habt das, was ich, Paulus, euch gepredigt habe, als Wort Gottes aufgenommen und das ist es auch. Wir sehen, Paulus erhebt hier den Anspruch, nicht einfach seine Meinung weiterzusagen, wo wir sagen könnten, naja, das ist meine fromme Überlegung, so könnte das ja sein, sondern er erhebt hier den Anspruch, das, was ich euch gesagt habe, ist Wort Gottes. Der Anspruch, den im Alten Testament die Propheten gehabt haben, die gesagt haben, so spricht Gott der Herr, der sagt euch das weiter. Das erhebt er hier für sich. Und hier ist, glaube ich, auch die Aufforderung an uns, die ich ja so formuliert habe, suche das Wort Gottes oder lies im Wort Gottes. Das wäre ja eine Auswirkung davon. Und so ist die Frage, haben wir und machen wir das heute auch noch so, dass wir das Wort Gottes als Wort Gottes ernst nehmen und annehmen? Ich glaube, die große Entscheidung, die bei uns ansteht, ist, entweder nehmen wir das Wort Gottes als menschliches Wort. Vielleicht würden wir das nicht direkt so sagen, aber wir gehen mit der Bibel so um. Und bei einem menschlichen Wort, das ist für uns höchstens Berater. Da sagen wir, na, das ist eine gute Meinung, die ziehen wir auch noch in Erwägung für unsere Entscheidungen. Das ist so, als wenn wir von irgendeinem klugen Menschen etwas lesen, von jemandem, der uns gerne hat, der lebenserfahren ist. Dann hören wir uns das an und übernehmen das ein oder andere. Das ist aber ein grundsätzlicher Unterschied, wenn ich sage, das ist Wort Gottes. Dann drücke ich damit aus, das ist autoritativ. Das ist von demjenigen, der mich geschaffen hat, der diese ganze Welt geschaffen hat. Von demjenigen, der am besten weiß, was ich tun soll. Das ist nicht nur eine fromme Empfehlung, sondern das ist ja autoritativ. Das ist etwas, danach muss ich mich richten, wenn ich es als Wort Gottes annehme. Wenn ich mir das anhöre und später ganz anders handle, dann ist das bloß in meinem Bekenntnis Wort Gottes, aber nicht in meiner Tat. Also wenn ich auch in meiner Tat sage, das ist Wort Gottes, dann handle ich dementsprechend. Wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, und dann sage ich, na, ich überlege mir das, also in diesem Fall ist Lüge vielleicht doch ganz gut, dann ist das für mich in dem Moment nicht Wort Gottes. Dann nehme ich das als fromme Meinung, aber eben nicht als Wort Gottes. Und das hebt Paulus ja hier ganz besonders heraus. Es ist nicht nur die Überlegung des Paulus, die wir hier lesen. Es ist nicht nur seine Lebenserfahrung oder irgendetwas, was er da hineinlegt, sondern Wort Gottes, sagt er. Ich bin daraufhin einmal in der Bibel, habe ich etwas herumgeblättert, was steht denn da über das Wort Gottes, was das bei uns bewirkt, was für eine Kraft da drin steckt und bin auf ganz verschiedene Stellen gestoßen, die uns deutlich machen, das ist eben nicht nur normale persönliche Meinung. Beispielsweise in Römer 10, Vers 17 wird uns gesagt, das Wort Gottes wirkt unsere Errettung. Naja, das ist so ähnlich, wir lesen auch, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, der Glaube und dann auch unsere Errettung kommt letztendlich aus dem Bibel, aus dem Wort Gottes. Dann lesen wir im 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 eine ganze Menge Dinge, die das Wort Gottes in unserem Leben bewirken kann. Vor allem steht da, es bewirkt Belehrung. Dass wir denken, wie Gott denkt, dass wir lernen, die Welt zu verstehen und interpretieren, wie Gott sie sieht und nicht, wie wir sie menschlich aus unserer begrenzten Erkenntnisfähigkeit einordnen. Im Psalm 119, Vers 105 steht dann, dass das Wort Gottes zu unserer Führung beiträgt, dass wir erkennen, wohin Gott uns führen will, dass er uns durch das Wort Gottes an der Hand nimmt, da wo uns sonst die Orientierung in unserer Umgebung fehlt. Und dann wird im Psalm 19, Vers 12 geschrieben, das Wort Gottes ist eine Warnung. In manchen Dingen, da gibt uns Gott in der Bibel wie ein Stoppschild. Pass auf, nicht weiter. Halte ein, orientier dich neu. Und auch das bewirkt das Wort Gottes, aber nur, wenn wir es als Wort Gottes ernst nehmen. Als freundliche Ermahnung, da würden wir sagen, ja, das hören wir, aber da richten wir uns nicht nach. Aber wenn wir es als autoritativ anerkennen, meinetwegen, wie, da sind wir irgendwo im Straßenverkehr, da steht ein Stoppschild. Da sagen wir, jetzt halten wir auch an. Dann nehmen wir das ernst. Entweder weil wir Angst vor der Polizei haben oder vor den Punkten, die wir irgendwo aufgeschrieben bekommen, oder weil wir ahnen, das könnte ja wirklich einen guten Sinn haben, dass wir hier anhalten müssen. Wenn jemand das nicht als solche anerkennt, sondern nur als fromme Empfehlung, dann sagt er, okay, ich sehe nichts, ich fahre einfach weiter, ich halte gar nicht an. Kann man ja auch. Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut. Aber mit dem Wort Gottes, das ist natürlich nicht nur wie ein Schild im Straßenverkehr, sondern da ist ja Gott, der allwissend, allmächtig ist, der, wenn er uns ein Stoppschild gibt durch sein Wort, das ist auch wirklich wichtig für uns, darauf zu achten. Dann wird gesagt im Johannes 17, Vers 17, das Wort Gottes dient zu unserer Ernährung. Jesus sagt das ja auch so ähnlich, wenn er mit dem Teufel spricht, der ihn verführen will in der Wüste, und dann sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Aha, Wort Gottes für die Ernährung. Und wir können uns jetzt die Frage stellen, ja wie denn? Wenn ich Hunger habe und ich lese in der Bibel, ist der Hunger ja immer noch da. Ja, das ist jetzt ja übertragen gemeint. Nicht der Hunger, den wir im Bauch verspüren, sondern der Hunger, den wir im Kopf oder in der Seele spüren, der wird dadurch gestillt. Und zumindest ich erlebe das häufig so, dass ich merke, da brauche ich Orientierung, da brauche ich jemanden, der mich vollkommen versteht. Und das ist nur Gott, das ist nur Jesus. Und wenn ich dann in der Bibel lese, dann merke ich, das trifft mich ganz stark. Ich habe das, glaube ich, auch gestern erwähnt, dass ich ja vor ein paar Jahren mit Krebs im Krankenhaus gewesen bin, auch über eine längere Zeit. Und da habe ich gemerkt, wie das Wort Gottes mir diesen Hunger stillt, den ich habe nach Antwort, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Zuflucht, nach Verständnis, Weiterführung und so weiter. Dann ist es auch so, das Wort Gottes befreit uns, lesen wir in Johannes 8, Vers 31 und 32. Befreit von Sünde, befreit von Gebundenheit, egal was uns da bindet. Eigene Süchte, eigene Vorstellungen oder die Vorstellungen anderer, die uns manipulieren wollen. Da kann das Wort Gottes befreien, weil wir plötzlich einen ideologiekritischen Blick auf das haben, was die anderen sagen. Weil wir merken, wir sind nicht daran gebunden, sondern Gott weitet unseren Blick. Es gibt uns auch Erkenntnis, Kolosser 3, Vers 16, da wird sogar gesagt, alle Erkenntnis kommt letztendlich aus dem Wort Gottes, wenn wir es richtig verstehen. Für unser Alltagsleben, wie für unseren Beruf, für unser Familienleben, in der Partnerschaft und so weiter. Psalm 119, Vers 28 lesen wir dann, das Wort Gottes stärkt uns, gerade da, wo wir uns schwach fühlen, wo wir selbst nicht mehr weiter wissen. Da, wo wir keine Antworten auf die Fragen und Probleme unseres Lebens haben, da finden wir Trost, Zuversicht, Stärkung im Wort Gottes. Und ich glaube, dass wir in bestimmten Situationen nur da richtige Tröstung finden können. Eben bei mir war es so, wo ich im Krankenhaus mich auseinandersetzen musste, sterbe ich jetzt vielleicht daran. Da kann kein noch so netter Wunsch, wo jemand bei mir ist und sagt, es wird schon wieder besser. Was hilft mir das da? Oder nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Ja, vielleicht für denjenigen, der mich besucht, nicht? Aber ich weiß das ja nicht in der Situation, in der ich mich befinde. Und da habe ich gemerkt, gerade das Wort Gottes, das kann Trost geben über das momentane Leiden, über die momentan aussichtslose Situation hinaus. Ohne dass mir Gott generell verspricht, es wird alles immer besser werden. Aber ich merke einfach, Jesus ist da. Er lässt mich nicht alleine. Er hilft mir tragen. Er gibt mir eine Perspektive, die über die momentane Problematik hinausgeht. Ich erinnere mich an Verse, die ich da gelesen habe, wie in dem Psalm. Deine Gnade ist mir wichtiger als Leben, steht da. Das habe ich dann einige Male vorher gelesen, da im Krankenhaus aber erst richtig verstanden. Wo ich gedacht habe, ja, das Leben ist mir eigentlich wichtig, ist es mir auch bis heute. Aber wo ich gemerkt habe, unser aller Leben ist ja begrenzt. Und ob wir noch 10 Jahre leben oder 20 Jahre leben oder morgen sterben, sicher ist, wir werden sterben hier auf der Erde und sicher ist, wir werden dann vor Gott stehen und Verantwortung ablegen müssen für das, was wir getan haben. Und sicher ist auch, dass viele Dinge, die uns hier wertvoll und wichtig sind, für die wir viel Energie und Zeit und Geld aufgewandt haben, werden angesichts der Ewigkeit gar keinen Wert haben. Und da ist mir deutlich geworden, diese Gnade bei Gott gefunden zu haben, das ist tatsächlich das, was dauerhaft wichtig ist. Das ist viel, viel wichtiger als alle anderen Dinge, mit denen ich mich vorher sehr viel beschäftigt habe und auch heute noch beschäftige, weil das Leben halt voll von so Kleinigkeiten ist, die geregelt werden müssen und die auch nicht vollkommen unwichtig sind. Aber hier ist die Reihenfolge eine ganz andere. Und das kann uns das Wort Gottes auch geben. Dann finden wir auch im Psalm 19, Vers 8, dass es uns Freude gibt. Das Wort Gottes gibt Freude. Wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, wenn es uns prägt, wenn wir es inwendig und auswendig lernen, dann kann es uns so gehen wie Paulus, der im Gefängnis ist in Philippi und plötzlich mitten in der Nacht anfängt zu singen und Gott zu loben, obwohl die Umgebung gar nicht danach ist. Er ist ungerecht eingesperrt, hätte es eigentlich gar nicht verdient. Er wird dann noch, wie da steht, im Stock eingesperrt, das heißt Arme und Beine so in einem Balken zusammengebunden. Ihm tut der Rücken weh, er kann nicht schlafen dabei, er weiß nicht, wie es weitergeht. Und trotzdem fängt er mitten in der Nacht an, Gott zu loben. Das ist, weil er auf das Wort Gottes vertraut, weil das ihn prägt und weiterführt. Und so würde hier nochmal festhalten, der erste Appell: Such das Wort Gottes, lass dich vom Wort Gottes prägen. Und dann genügt es nicht, das nur in der Theorie zu sagen. Wenn jeder von euch vielleicht mit zustimmt und sagt, ja, das Wort Gottes ist das wichtigste Buch, also die Bibel ist das wichtigste Buch in meinem Leben. Wenn das wirklich so ist, dann muss das Auswirkungen haben. dann muss das auch Sorgen haben, dass ich sie auch studiere, eifrig die Bibel. Und dass ich sie nicht nur im Kopf habe, sondern dass ich auch dementsprechend handle in meinem Leben. Sonst ist das nur eine Lüge. Wenn einer sagt, das ist das wichtigste Buch in meinem Leben, aber es spielt in meinem Leben praktisch keine Rolle, ich entscheide alles selbst, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann ist das nur im Mund, aber nicht im Herzen und auch nicht im Leben mit drin. Also such das Wort Gottes, setz dich damit auseinander, lass dich davon prägen und schau auf all das, was ich gerade gesagt habe. Das wird versprochen, dass das in meinem Leben hineinkommt, wenn ich auf das Wort Gottes vertraue und mich damit auseinandersetze. Zweiter Punkt, suche dir Vorbilder. Das ist ab Vers 14. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, lesen wir da. Das lesen wir übrigens auch schon am Anfang. Ich denke in Kapitel 1, da sagt er nämlich in Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, schreibt er den Thessalonichern. Also zweimal in zwei Kapiteln erwähnt er, ihr seid Nachahmer. Einmal von uns als Paulus, sagt er, und einmal von den Gemeinden Gottes, die in Judäa sind. Also hier hebt er das positiv hervor, sozusagen, wir müssen Nachahmer sein. Wir sollen uns Vorbilder suchen, würde ich einmal da herausziehen. Übrigens finden wir das auch bei Jesus, dass wir so leben sollen, wie Jesus gelebt hat, fordert uns Paulus häufig auf. Und manchmal sagt er auch, macht es so wie ich. Das würde ich heute Morgen nicht tun. Ihr kennt mich auch zu wenig jetzt, um zu sehen, wie ich tatsächlich lebe oder nicht. Aber nehmen wir das hier, was Paulus herausführt. Er sagt, positiv hebt er vor, seid Nachahmer. Und ich glaube, dass das in unserem Leben uns gut tut, wenn wir Menschen, und hier sind ja Menschen gemeint, die Gemeinden in Judäa waren Menschen, Paulus war ein Mensch, dass wir uns Menschen als Vorbilder nehmen, die uns in bestimmten Phasen herausfordern und motivieren können. Und manchmal ist es so, dass das bei Menschen viel anschaulicher ist, als wenn wir das mit abstrakten biblischen Aussagen haben. Wenn da einfach steht, leb so und so, das wirkt so etwas, ja, wenig anfassbar. Wenn wir einen Menschen haben, wohlmöglich einen, der heute noch lebt, dann können wir den anschauen, wir können sagen, ja, so möchte ich sein, so möchte ich reagieren, wie der das tut. Und darüber hinaus ist eine Herausforderung, würde ich euch empfehlen, für Kirchengeschichte. Ich unterrichte mit Begeisterung Kirchengeschichte auch an der Bibelschule. Und das kann ein gutes Reservoir bieten von Vorbildern, dass ich sage, meinetwegen, ich will sein wie Martin Luther. Vielleicht nicht in jeder Hinsicht, aber in mancher Hinsicht. Zu sein, so wie der das Wort Gottes geschätzt hat. So wie der furchtlos den Menschen entgegengetreten sind, die ihn versucht haben, vom Glauben abzubringen. So will ich sein. Und das kann richtig motivieren, solche Leute als Vorbilder zu nehmen. Ich muss mich ja nicht erdrücken lassen. Ich muss auch nicht alles übernehmen, sonst sagt ihr, es gibt ja keinen perfekten Menschen. Klar, aber ich kann ja bestimmte Aspekte herausnehmen. So ging es mir in meinem Leben immer wieder und geht es eigentlich bis heute. Ich habe immer wieder in meinem Leben Personen gehabt, die ihr möglicherweise gar nicht kennt. Dies müssen nicht ganz berühmte, bekannte, große Personen sein, sondern Leute, mit denen ich innig zu tun gehabt habe, die für mich Vorbild und Herausforderung gewesen waren. Als junger Christ zum Beispiel, da war in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, ein Absolvent der Bibelschule Brake. Der war dort Prediger in der Gemeinde und ich war so mit 14 zum Glauben gekommen. Siegfried Kebedis heißt er. Und der war jeden Samstag erstmal in der Fußgängerzone, da so in einer kleinen Stadt mit Stand dabei und jeden Samstag von Haustür zu Haustür gegangen, in immer wieder denselben Quartieren, um mit den Leuten über den Glauben zu sprechen. Und ich bin mit dem Monate, ich weiß nicht, ich glaube sogar Jahre, immer wieder an die Haustür gegangen, mit Menschen zu sprechen. Und der war für mich ein Vorbild. Ein Vorbild, wie er in der Liebe zu den Menschen sich erniedrigt, selbst wenn die Leute da sagen, ah, was ist denn das für einer, wollen wir gar nicht hören, hinzugehen und dadurch einzelne Menschen gewonnen hat für den Glauben. In dieser Konsequenz, sich nicht hochzusetzen, sondern den anderen hochzusetzen und selbst für den auch ein bisschen Spott einzustecken dabei. Auch diese Kontinuität, immer wieder dabei zu bleiben, das hat mich herausgefordert. Das halte ich als Vorbild genommen. Oder ich habe dann später so Sommereinsätze gemacht mit Operation Mobilisation. Ich erinnere mich an eine der ersten Schulungen, da hat George Werver gesprochen, der Gründer und langjährige Leiter von OM, Operation Mobilisation. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, das war für mich eine Herausforderung, auch die Liebe zu den Menschen und die Kreativität, Menschen, die nicht Jesus Christus kennen, den Glauben weiterzugeben. Oder ich erinnere mich, in der Schweiz habe ich dann mal so einen Einsatz gemacht als Jugendlicher. Da war dann einer der Leiter, Heinz Struppler. Und das, was mich da in mir imponiert hat, war diese lebendige Art und Weise zu beten. Mit Jesus und mit Gott zu sprechen und ihm wirklich Gedanken auszudrücken. Nicht nur so festgestellte Formulierungen. Oder bei uns an der Bibelschule, als ich dort angefangen habe, war der Bobby Bettdorf für mich ein Vorbild in Hinsicht für Ermutigung. Also ich habe das mit manchen Schülern ja so gehandhabt, war ja auch nicht ganz gut. Da habe ich gedacht, ach, also das, der schafft das gar nicht und der bringt das gar nicht. Also lassen wir da, der muss halt selbst zurecht sehen. Der war ja eigentlich nicht so gut. Und da habe ich gesehen, wie Bobby Bettdorf im Musikunterricht selbst den Schülern, naja, also die mehr so wie ein kaputter Ventilator klingen, wenn sie singen, nicht? Aber trotzdem da noch etwas herausholt und herausholt und die singen hinterher im großen Chor und naja, sie singen kein Solo, aber sie sind mit dabei. Und da kommt, da holt er noch etwas heraus durch diese Ermutigung, die er Leuten weitergibt. Und da habe ich gelernt, das ist richtig, das ist gut. Und da war er in dieser Hinsicht ein Vorbild für mich. Und ich könnte euch jetzt ganz verschiedene Leute nennen, die aus der Geschichte und aus der Gegenwart, wo Menschen sind, die für mich ein Vorbild sind, wo ich denke, die machen das so, wie ich mir vorstelle, wie es sein sollte. Und dann schaue ich auch mal genauer hin. Wie läuft das denn? Wie kann ich das genauso machen? Ich spreche vielleicht mal mit den Leuten. Und es dient dazu, dass ich Jesus ähnlicher werden kann. Dass ich Stück für Stück daran lerne und vorankomme. Und genau ist das hier auch, was Paulus hier heraushebt und sagt, es ist gut, dass ihr euch Vorbilder gesucht habt und dass ihr ihnen nachgeeifert habt. Denn so wird Jesus in euch deutlich, so wird euer Leben verändert. Ihr lebt mehr so, wie ihr eigentlich leben solltet, dadurch, dass ihr Vorbilder habt. Und ich glaube, bis heute ist es für uns ganz wichtig, dass wir solche Vorbilder haben und die wechseln auch mal. Dann merkst du, jetzt bin ich da ein Stück vorangekommen, jetzt brauche ich eine andere Person, die mich herausfordert und Vorbild für mich ist. Das muss nicht immer dieselbe sein. Diese Sache mit dem Vorbild hat natürlich auch noch eine andere Seite. Nämlich du suchst dir Vorbilder und es ist hier so, vielleicht findest du sogar Vorbilder hier in der Gemeinde, wo du sagst, in dieser Hinsicht ist der mir ein Vorbild. Meinetwegen so, wie der seine regelmäßige Gebetszeit macht, so wie er das Wort Gottes liebt, so wie er bereit ist, sich mit der Arbeit einzusetzen, so wie er liebevoll mit anderen Menschen umgeht, so wie er frei auf Fremde zugeht, die im Gottesdienst zu Besuch sind, zum Beispiel. Aber die Sache mit dem Vorbild ist ja auch so, dass du immer Vorbild bist für andere. Und entweder bist du schlechtes Vorbild oder gutes Vorbild. Es gibt da ja auch diesen Satz bei der Erziehung. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Da kann man sagen, da wurde dann gesagt, in der Erziehung kannst du dich bemühen, wie du willst, deine Kinder zu erziehen und ihnen alles nachzumachen, also ihnen alles beizubringen. Aber letztendlich werden sie es doch so machen, wie du es machst. Also, das klingt vielleicht ein bisschen resignativ, aber es ist was Wahres dran. Es ist was Wahres dran, wenn du nie in der Bibel liest. Dann kannst du deinen Kindern jeden Tag sagen, lies in der Bibel, das ist das Wichtigste. Die werden das hinterher nicht tun. Weil sie denken sich ja das eine, okay, man muss jetzt so erzählen, das ist die eine Sache, aber tun muss man es nicht. Denn das macht der Papa oder die Mama ja auch so. Und naja, es muss nicht immer so funktionieren, zum Glück. Manchmal übernehmen die Kinder unsere Fehler ja nicht, aber in vielen Fällen dann schon. Nicht? Aber es ist die Herausforderung, denk daran, nicht nur du brauchst Vorbilder, sondern du bist ein Vorbild, egal ob du das willst oder nicht. Und dann bemühe dich, ein gutes Vorbild zu sein. Nicht nur für deine Kinder, sondern auch für die Leute an deinem Arbeitsplatz. Oder die Leute, mit denen du in der Gemeinde zusammen bist, in der Familie zusammen bist, auch in der weiteren Familie. Also du suchst dir Vorbilder und such dir gute, lass dich durch die motivieren und auf der anderen Seite denk daran, du bist Vorbild und versuche darauf zu sehen, was sehen die Leute in dir, was vermittelst du da nach außen. Paulus versucht das auch noch ein bisschen hier anzuwenden, nämlich in welcher Hinsicht sie jetzt die Gemeinde als in Jerusalem bzw. in Judäa als Vorbild genommen haben. Und da steht nämlich, sie wurden verfolgt durch die eigenen Volksgenossen, die Juden haben die Propheten getötet und haben dann auch die Christen verfolgt und da wird dann gesagt, sie seien hinterher Feinde für alle Menschen feindlich gesinnt. Jetzt frage ich mich, warum sind denn die Juden allen Menschen feindlich gesinnt? Naja, das war so ein bisschen der Egoismus. Wir als Juden sind erwähltes Volk Gottes, wir sind gerettet, aber die anderen Menschen, die können ruhig verloren gehen. Wenn sie gerettet werden wollen, dann sollen sie Juden werden. Und deshalb waren sie feindlich gegen die Heidenchristen, die nämlich keine Juden waren und haben versucht zu sagen, ihr könnt ja gar nicht gerettet werden, denn ihr seid ja keine Juden. Und so haben sie dann andere verfolgt, sind gegen sie vorgegangen und da haben die Christen unter Druck gelitten. Und hier soll gesagt werden, was Jesus eigentlich schon sagt. Mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. So ging es in der Gemeinde in Thessalonich. Und die Thessalonicher, die haben natürlich darunter gestöhnt. Ah, jetzt geht es uns so schwer und wir sind in der Verfolgung. Und wie kommt denn das ganze Leiden da? Wie gehen wir damit um? Und Paulus will ihnen sagen, freut euch darüber, dass ihr so leidet. Denn genauso ging es doch den Propheten des Alten Testaments. Genauso ging es eurem großen Vorbild Jesus. Genauso ging es mir ja auch, sagt Paulus. Mich haben sie ja auch verfolgt. Und das gehört zum Christsein dazu. Ihr seid konsequent Jesus nachgefolgt, ihr seid konsequent der Gemeinde nachgefolgt, in der Urgemeinde in Jerusalem und dann in Judäa. Und deshalb ist das, was ihr jetzt erlebt, eine Folge, eine Auswirkung daraus. Denn wenn wir uns zu Jesus stellen, dann wird es früher oder später auch Widerstand geben in unserer Umgebung. Natürlich, wenn Paulus hier die Juden angreift, ist das kein Antisemitismus. Er ist nicht gegen die Juden per se, er ist ja selbst Jude. Und ein großer Teil der Gemeinde waren auch Juden. Sondern er ist gegen die Juden, die aufgrund ihrer falschen Vorstellung von Erwählung und Volk Gottes alles andere ablehnen. Und dann eben mit den Heidenchristen gar nichts zu tun haben wollen. Paulus setzt sich übrigens häufiger damit auseinander. Wir lesen dann auch im 2. Korintherbrief, da geht es ebenfalls um das Leiden der Gemeinde in Korinth. Und da schreibt er in Kapitel 4 ab Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich und was unsichtbar ist, ist ewig. Das ist genau dieselbe Sichtweise. Ihr werdet jetzt zwar verfolgt und das ist ja schon schlimm, aber denkt daran, eigentlich ist das ja nur schnell, vorübergehend und leicht. Hier ist die Perspektive von Paulus eine ganz andere als bei uns manchmal. Wir denken, das ist doch jetzt vielleicht schon eine Woche oder zwei Wochen oder ein Jahr oder zwei Jahre. Und Paulus sagt, ja, was ist denn das, die kurze Zeit hier auf der Erde? Angesichts der Ewigkeit im Himmel, da spielt das doch alles keine Rolle. Da ist das alles eine Kleinigkeit. Und Paulus weiß, wovon er redet. Im weiteren Verlauf des 2. Korintherbriefs sagt er ja, so und so oft wurde er gesteinigt, so und so oft wurde er ausgepeitscht, so und so oft war er im Gefängnis, dann war er unter Räubern, unter falschen Brüdern ausgeraubt, zusammengeschlagen. Also der weiß, wovon er redet. Trotzdem sagt er, angesichts der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben, da ist das doch alles nur zeitlich, schnell vorübergehend. Und das ist die Perspektive, die ihr hier auch den Thessalonichern sagt. Freut euch darüber, dass ihr verfolgt werdet. Nicht, weil sie euch verfolgen, sondern weil ihr hier Jesus ähnlich geworden seid. Weil das ein Kennzeichen davon ist, da ist etwas Wahres. Wenn wir nur den Menschen genauso reden, wie sie das gerne hören wollen, na klar, dann haben wir keine Probleme. Umgekehrt heißt es nicht, wenn jemand etwas an uns bemängelt, dass es immer nur wegen Jesus ist. Manchmal ist es auch, weil wir so blöd sind, nicht? Also was weiß ich, wenn ich meinen Nachbarn ärgere, indem ich morgens früh um 5 Uhr am Sonntagmorgen den Rasen mähe und der hinterher auf mich schimpft, dann ist das nicht daran, dass ich leide um Jesu Willen. Dann ist es einfach wegen meiner eigenen Dummheit, dass ich darunter leide. Aber in vielen Fällen, wenn wir Jesus konsequent nachfolgen, dann können wir auch Probleme haben. Und so sagt er, ihr habt es genauso wie Jesus, ihr habt es genauso wie die Urgemeinde. Da erlebt ja ebenfalls Verfolgung. Dann sind wir beim letzten Abschnitt. Da sagt er, wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, erstmal, Paulus spricht ja immer wieder von Brüdern und Schwestern, wir haben uns das heute angewöhnt, das auch zu tun. Das war ja damals eher eine Ausnahme. Ich glaube, damals für Paulus war das keine Floskel. So, naja, Brüder und Schwestern, so wie sich die SPD-Leute dann mit Genossen und Genossinnen anreden oder so, das meinte er nicht damit. Sondern für ihn war es wirklich ein Ausdruck der Verbundenheit, weil doch Jesus gesagt hat, nicht die sind meine Brüder und Schwestern, wo seine leiblichen Brüder und Schwestern kommen, sondern er sagt, die sind meine Brüder und Schwestern, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und deshalb gehören wir als diejenigen zusammen, die sich Christen nennen, sind untereinander verwandt, gehören zu einer Familie mehr als die leiblichen Geschwister. Das will er dadurch ausdrücken. Und jetzt ist natürlich die Sache, dann müssen wir das auch pflegen. Denn das ist ja einerseits, wir sind jetzt hineingeboren, aber jetzt müssen wir uns auch darum bemühen. Und da merken wir, wenn wir das hier lesen, welche innige Verbindung und Sehnsucht Paulus zu diesen Thessalonichern hat. Da sagt er, wir sind für eine kleine Weile getrennt. Und da sagt er, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach. Damit will er deutlich machen, dem Herzen nach war ich die ganze Zeit bei euch. Ihr wart mir nicht gleichgültig, sondern ich habe mit euch gerungen. Ich habe für euch gebetet. Ich habe über eure Probleme nachgedacht. Und das ist ja eine Herausforderung auch für uns, dass sich eben diese Gemeinschaft, die wir als Christen haben, die ist nicht nur einfach da, sondern wir müssen uns dafür einsetzen. Und das ist gerade in unserer westlichen Kultur etwas, worum wir wirklich kämpfen müssen. Wenn ihr beispielsweise mal zu Christen geht, die irgendwo im Nahen Osten leben oder in Asien leben oder in Afrika leben, dann ist diese Gemeinschaft meistens viel, viel stärker ausgedrückt. Warum? Weil in den Kulturen viel mehr das Gemeinschaftsleben normal ist. Bei uns im Westen, sowohl Westeuropa als auch Nordamerika, da gibt es so einen Trend, den hat eine Faith Popcorn, also das ist so eine Trendforscherin, die hat gesagt, das ist Cocooning. Und Cocooning heißt, die Leute ziehen sich in ihr Privatleben zurück. Ich bin am wichtigsten erstmal. Und als nächstes wichtig ist meine Familie. Und erstmal alles für die Familie einsetzen. Und danach kommt dann alles andere, nicht? Und das führt häufig dazu, dass es ja eine ganz andere Sichtweise ist, als die, die wir in der Bibel haben. Natürlich ist in der Bibel Familie auch wichtig. Aber da wird gesagt, unsere eigentliche Familie sind ja die Geschwister. Also nicht nur, dass wir gezwungenermaßen uns 2-3 Mal in der Woche treffen oder vielleicht nur einmal oder manchmal nur alle 14 Tage einmal, sondern dass wir sehen, ja, wir sehen uns nach, weil das sind die Leute, mit denen ich in der Ewigkeit zusammen haben will. Hier ist die Perspektive ganz anders. Nicht nur diese kleine Kernfamilie, sondern diesen weiteren Blick zu haben, und das hat Konsequenzen im Leben. Da sagt er, wir haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Das drückt ja aus großes Verlangen. Das heißt nicht nur, na, wir haben mal überlegt, ob wir euch nicht mal besuchen kommen, sondern ich habe mich echt dafür eingesetzt. Ich habe richtig darum gekämpft, sagt Paulus hier. Und da sagt er, darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Also er sagt, ich habe immer wieder geplant, ich habe dafür gearbeitet. Und er drückt ihn das auch aus, um ihm deutlich zu machen, ihr seid mir wertvoll, ihr seid mir wichtig. Und dann sagt er, der Satan hat ihn dann daran gehindert, das so zu machen, wie er das eigentlich vorgehabt hat. Und hier sehen wir dadurch auch, was Paulus uns sagen will, der Satan wird versuchen, Gemeinschaft zu zerstören. Warum? Weil er uns alleine viel besser fertig machen kann. Das ist ja, was wir im Alten Testament lesen, was wir im Neuen Testament lesen. Wenn wir einzeln in Versuchung fallen, wegen irgendwas, wegen schlimmen Erlebnissen, die wir haben, wegen Zweifel, die uns innerlich zerfressen, wenn wir alleine da sind, sind wir viel mehr dabei, ist die Gefahr, dass wir abstürzen, dass wir von Jesus wegkommen, dass die Zweifel so tief sind, dass unser ganzes Glaubensleben lähmen. Wenn wir aber Geschwister haben, von denen wir wissen, die sind nicht nur, sitzen nicht nur neben uns, sondern die haben wirklich ein Anliegen für uns, die beten für uns, die kümmern sich auch um Alltagssachen, da weiß ich, da kommt jemand nicht allein zurecht. Was weiß ich, ein älterer Bruder, der kann nicht mehr alleine sein Essen kochen. Dass da jemand kommt und sagt, ich putze dir mal die Wohnung oder ich koche mal mit deinem Essen. Oder zu sehen, da kommt jemand nicht zum Arzt, weil er ein Bein gebrochen hat, ja, ich fahre dich mal dahin. Oder da ist ein Jugendlicher, der weiß nicht, wie das mit dem Beruf aussieht, sich mal ernsthaft hinzusetzen, komm, wir überlegen mal zusammen, wie das geht. Wir gehen mal zusammen zu diesem Betrieb und bewerben uns. Das heißt, Gemeinschaft ist ja nicht nur eine Sache im Kopf, die drückt sich ja auch aus in der Praxis. Und das ist bei Paulus hier ganz wichtig. Und dann merken wir, da können wir uns gegenseitig stärken und aufbauen. Da geht es den einen mal schlecht und dann können die anderen den ermutigen und aufbauen. Und dann geht es mal dem anderen schlecht und dann braucht der Hilfe. Also Gemeinschaft ist in der Bibel was ganz Wichtiges. Und Paulus erwähnt das hier ja auch. Und dann schreibt er weiter in Vers 19, denn wir ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms. Und dann sagt er, also in der Ewigkeit, was gilt da, ist ja die Frage. Worauf baue ich mich? Worauf will ich mich vor Jesus berufen? Sage ich, ich bin ja ganz toll, wenn Jesus mich fragt, ich habe hier auf der Erde ein Haus gebaut. Und ein Haus zu bauen ist ja schon eine Sache, nicht? Also wir haben so ein gebrauchtes Haus, 120 Jahre alt, und da kann man ja schon viel Arbeit investieren. Und wenn man hinterher fertig ist damit, wobei man wird nie fertig damit, nicht? Aber wenn man ein Stück weit fertig ist, dann kann man richtig stolz sein, ja, das habe ich geschafft. Aber natürlich, wenn ich mal zu Jesus komme und kann sagen, ja, ich habe mein ganzes Leben eingesetzt, dieses Haus habe ich umgebaut, dann wird Jesus wahrscheinlich mit den Schultern zucken und sagen, ja und? Und dann? Ja, das ist ja kein Selbstzweck. Denn dieses Haus, was ich jetzt baue, na spätestens in 500 Jahren, wenn Jesus nicht wiedergekommen sein wird, wird da wahrscheinlich kein Stein mehr sein. Dann wird das alles weg sein. Und wie viele Häuser gibt es schon, die so alt sind, nicht? Ja. Und bei anderen Sachen, da sage ich, ja, ich bin Generaldirektor XY von der großen Firma geworden. Da wird Jesus wahrscheinlich auch sagen, ja, ist ja schön. Und dann? Was hast du dann noch gemacht? Denn was gilt das vor den Augen Jesu in der Ewigkeit? Und deshalb sagt er hier, das, was dann in der Ewigkeit gilt, das sagt er, das seid doch ihr als Geschwister. Ich habe mich für euch investiert. Ich habe daran gesehen, dass ihr geistlich wächst und vorankommt. Und das, sagt er, ist meine Krone. Das ist das, was ich in den Himmel mit hineinnehmen kann. Das ist das, was Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So werde ich euch solches alles dazugeben. Und das ist die Perspektive, die wir hier auch brauchen. Und ich habe den Eindruck, dass eben hier in diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, im 1. Thessalonicher Brief, diese drei Herausforderungen ganz wichtig für uns sind und für euch und für mich sind in der nächsten Woche, dass es ist, sucht das Wort Gottes und zwar real. Nicht nur, dass ich sage, es ist wichtig, sondern dass ich merke, es prägt meinen Alltag, in dem, wie ich mich auseinandersetze damit und in dem, wie ich es anwende in meinem Alltag. Und zweitens, suche dir Vorbilder. Also achte jetzt auch bewusst darauf, wo sind Vorbilder, Leute, die dich herausfordern können und setz dich mit denen mal zusammen oder beschäftige dich mit denen, wie machen die das, lese mal eine Biografie, wenn es schon eine tote Person ist, die dich da herausfordern kann und denk daran, du bist auch Vorbild. Also achte darauf, wie wirkst du auf andere Menschen in deiner Umgebung. Und dritte Herausforderung, suche Gemeinschaft. Denn wir sehen hier, Gemeinschaft ist der Ausdruck des christlichen Lebens. Das gehört dazu. Das ist eine der Hauptaufgaben, die wir miteinander haben, Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen. Nicht nur eine Nebensache, die man halt machen muss, weil es nicht anders geht, sondern eigentlich ein ganz wesentliches, zentrales Ausleben unseres Glaubens ist die Gemeinschaft. Mit diesen Appellen und Herausforderungen möchte ich euch eigentlich gerne in den Sonntag gehen lassen und hoffe, dass euch das noch weiter bewegt, heute und in der nächsten Woche und dann auch Früchte trägt. So, nur eine Predigt, die wir gehalten haben, wegen der Predigt, das bringt ja nichts, ne? Sondern nur, wenn sie auch Auswirkungen hat in unserem Leben. Erstmal im Denken und dann auch im Handeln. Und damit das geschieht, wollen wir auch noch Gott zusammen darum bitten, dass er uns hilft, das umzusetzen in den Alltag. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns hier auf der Erde nicht allein gelassen hast. Dass du dich auch nicht nur einfach in den Himmel zurückgezogen hast, um uns hier auf der Erde machen zu lassen, was uns gerade einfällt. Sondern dass du uns ganz konkrete Hilfen und Tipps und Herausforderungen gibst, wie wir leben können, wie es dir gefällt. Und so danken wir dir heute Morgen auch für den Text aus dem 1. Thessalonicher Brief und möchten dich bitten, dass du uns ansprichst, dass du uns zeigst, wo es Veränderung braucht oder wo du uns bestätigen willst, uns ermutigen willst, weiterzumachen wie bisher. Ich möchte dich bitten, dass wir alle in der nächsten Woche und auch darüber hinaus dein Wort als Wort Gottes ernst nehmen, als dein Wort ernst nehmen und nicht nur als menschliche Empfehlung. Ich möchte dich bitten, dass du mir deutlich machst und auch anderen, da wo ich was in der Bibel lese, dass das nicht nur eine abstrakte theologische Sache ist, sondern etwas, was in Autorität in mein Leben hineinspricht. Und ich möchte dich bitten, dass du mir dann auch Kraft gibst und uns allen Kraft gibst, das dann umzusetzen, dass es Auswirkungen hat, Früchte trägt in unserem Leben. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns Menschen vor Augen malst, die uns Vorbilder sein können. Menschen in der Bibel, die wir lesen, wo wir sehen, die fordern uns heraus. Menschen aus der Kirchengeschichte, wo wir merken, mit denen hast du ganz besonders gewirkt, die hast du ganz besonders gebraucht. Die können uns da Herausforderungen sein. Und auch Menschen heute in unserer Umgebung, die wir kennen, dass du uns zeigst, wo sie uns Vorbild sein können. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch selbst gute Vorbilder sein lässt, dass wir andere Menschen da auf dich hinweisen können, dass sie sehen, so möchte ich auch gerne sein. Gebrauche du uns da als gute Vorbilder. Und ich möchte dich auch bitten für den Punkt, den wir noch gelesen haben, da wo du Gemeinschaft als so wichtig ansiehst, dass wir auch lernen, Gemeinschaft als wichtig anzusehen, dass es Konsequenzen hat. Dass wir nicht nur gleichgültig oder ein bisschen anteilnehmend miteinander umgehen, sondern hier diese Erfahrung der Gemeinschaft, der tiefen Gemeinschaft erleben und da auch immer weiterkommen. Weiterkommen, obwohl der Zeitgeist in unserer Umgebung in eine ganz andere Richtung läuft und mehr auf so Vereinzelung herausläuft. Dass du uns das so wichtig machst in unserem Herzen, dass das auch Veränderung in unserem Denken und Handeln zur Folge hat. Vielen Dank, dass du uns in all diesen Herausforderungen nicht allein lässt, sondern uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns weiterführt und der uns Kraft gibt, das zu tun. Und darum möchte ich dich bitten. Erinnere du uns in der nächsten Woche an all diese Sachen und wirke durch den Heiligen Geist in uns, dass wir es auch tun können. Amen.